dass man die Mikronährstoffe zurückbringt in, egal, aber sei es Getreide, Gras, Gemüse, Fleisch, Milch, in die Produkte, die wir entzeugen mit der regenerativen Landwirtschaft, dass die reichhaltig sind an Mikronährstoffen, an allen Nährstoffen. Das ist das Ziel.
Wir probieren einfach alles aus, was möglich ist. Und Gründüngungen, das ist wirklich etwas, was ich finde, das ist ein Wellness für den Boden. Das tut dem Boden gut. Es gibt Wurzeln im Boden. Wurzeln ist wieder Humusbildung, Kohlenstoffspeicherung. Das machen wir viel intensiver. Wir haben vorher schon Gründüngungen gemacht, aber jetzt machen wir sie vielfältiger mit allen Pflanzenfamilien, dass auch die Mikrobiologie im Boden möglichst vielfältig ist.
Landwirtschaft, Klima, Wandel. Der Podcast vom Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden. Wie gelingt es den Bäuerinnen und Bauern, sich dem Klimawandel anzupassen? Wie gestalten sie ihre Produktion klimafreundlich? Und was können wir als Konsumentin oder Konsument machen, wenn wir uns klimaverträglich ernähren wollen? Wir reden darüber und stellen vor, was heute schon zwischen Hof, Feld und Teller gemacht wird. Willkommen zur 7. Episode von Landwirtschaft, Klima, Wandel. Mit mir, Silvio Lichti. Die regenerative Landwirtschaft, also die aufbauende Landwirtschaft, wo der Boden ins Zentrum rückt, aber doch noch viel mehr ist, ist das Thema zur Zeit, und zwar nicht nur bei Bäuerinnen und Bauern. In der letzten Episode haben wir den Begriff geklärt, wir haben auch aufgezeigt, was die grundlegenden Ziele der regenerativen Landwirtschaft sind. Wer also die Folge noch nicht gehört hat, der soll vielleicht am besten zuerst dort reinhören. Heute geht es nämlich weiter mit dem zweiten Teil. Wie wird die Art zu bauen mit all ihren verschiedenen Ansätzen, um den Boden und das Bodenleben anregen und fitter machen? Ja, wie wird das auf den Höfen eigentlich umgesetzt? Ich bin für das im Prättig auch gewesen, bei der Susanne Grist. Geissbäuerin, die setzt auf regenerative Landwirtschaft. Sie will mit dem Mist von ihren Geissen am Boden gut tun. Allerdings, der Mist, ja, der hat es in sich. Bis er nämlich auf die Wiese kommt, kriegt er ziemlich viel Aufmerksamkeit. Susanne Grist tut ihn nämlich fermentieren. Wie das genau geht, später dann. Ganz einen kurzen Ausflug machen wir dann auch noch ins Feld von der Ernährungswissenschaft und was die zu regenerativ produzierten Lebensmitteln zu sagen hat. Zuerst lernen wir den Marcel Heinrich aus dem Albulatal kennen. Er führt einen von den 50 Pilotbetrieben, die beim Bündner Klimaprojekt mitmachen. Auf dem Biohof La Sorte von ihm und seiner Frau, der Sabine, steht der Bergackerbau im Zentrum. Es ist mit Abstand der wichtigste Betriebszweig. Bekannt ist der Hof weit über das Albulatal raus, wegen der vielen verschiedenen seltenen Herdöpfelsorten, die sie anpflanzen. Von den 60 bis 80 Tonnen, die jedes Jahr aus dem Boden gezogen werden, gehen übrigens mehr als die Hälfte direkt in die Gastronomie. Spitzenköche wie Andreas Gaminade oder auch Tania Granditz schwören auf die Knolle aus Filisur. Denken in natürlichen Kreisläufen, Bauern mit der Natur, das wird auf La Sorte gross geschrieben. Gerade auch darum machen die Heinrichs beim Bündner Klimaprojekt mit. Sie setzen dabei unter anderem auf den Anbau von Hülsenfrüchten. Die Pflanzen, die sind klimafreundlich, weil sie eine Eigenheit haben. Sie können nämlich den Stickstoff aus der Luft binden und so quasi aus eigener Kraft Dünger für sich produzieren. So braucht es deutlich weniger zusätzliche Dünger, die man extra aufs Feld tun muss. Ein grosser Hebel sieht der Marcel Heinrich auch in regenerativer Landwirtschaft. Er setzt darum mittlerweile auf ganz verschiedene Disziplinen aus dem Bereich. Alles mit dem Ziel, seine Böden klimafitter, fruchtbarer und humusreicher zu machen, damit robuste und gesunde Pflanzen darauf wachsen. Das hat mich Wunder genommen. Ich habe Marcel Heinrich darum diesen Sommer besucht. Der Marcel Heinrich läuft über den Acker neben seinem Hof. Die Gerste, die hier gewachsen ist, ist zwar geerntet, aber gleich ist das Feld nicht leer. Zwischen den Getreidestoppeln, die zurückgeblieben sind, drückt frisches Grün.
Gleichzeitig mit der Gerste haben wir eine Kunstwiese eingesät unten rein. Und ja, jetzt sieht man eigentlich schön, wie die Kunstwiese, jetzt wo die Gerste weg ist, Licht kriegt und anfängt zu gehen.
Wenn man nebst der Hauptpflanze auf einem Acker noch etwas Zweites unten rein sät, dann redet man von Untersaaten. Und so Untersaaten sind ein zentrales Element bei der regenerativen Landwirtschaft.
Das Ziel ist, möglichst wenig brachen Boden. Vor allem in der Vegetationszeit, dass eigentlich der Boden immer bedeckt ist, immer Kohlenstoff speichert. Und das macht er. Also in dem Moment, wo das Getreide nicht mehr assimiliert, weil es kein Blattgrün mehr hat, wenn es anfängt zu reifen, in dem Moment gibt das Licht unten für die Untersaat und dann ist der wieder im Kohlenstoff gespeichert. Also eigentlich während der Vegetationszeit ist das Ziel, einen permanenten Kohlenstoffspeicher zu haben.
Wenn die Pflanze Photosynthese macht, dann holt sie auch CO2 aus der Atmosphäre raus. Über die Wurzeln gibt sie einen Teil davon wieder ab und Kohlenstoff wird so im Boden gespeichert. Das ist zum einen gut für das Klima, auf der anderen Seite werden so aber auch die Mikroorganismen, die zu Milliarden in der Erde leben, gefüttert. Ein vielfältiges, ein gesundes Bodenleben, das sorgt dafür, dass fruchtbarer Humus aufgebaut wird. Das ist eben auch ganz ein wichtiges Ziel von regenerativer Landwirtschaft. Aber der Klee und Gräser von der Kunstwiese hier, die haben noch mehr drauf, sagt Marcel Heinrich. Neben dem, dass sie auch für die Pflanzen, die später kommen, Nährstoffe in den Boden bringen können, helfen sie auch noch gegen die schädliche Verdichtung vom Boden. Die Wurzeln die machen nämlich, dass der Erde locker bleibt und mehr tragen mag. Das behalten sie für wasserdurchlässig und das Bodenleben in Schwung. Der Marcel Heinrich ist fasziniert vor Welt unter unseren Füssen, am komplexen Zusammenspiel von Mikrolebewesen, Mikronährstoffen und Pflanzenwurzeln. Ja, aber leider sei bei der Ausbildung tut zum Bauer das Wissen, das ja eigentlich der Kern von allem sei, viel zu kurz gekommen.
Der Boden ist die absolute Grundlage, dass ein Betrieb auch funktioniert. Und ja, die Vertiefung, die hat einfach gefehlt. Ich habe ja Meisterprüfung auch gemacht und alles, Betriebsleiterschule. Und irgendwie der Boden, das ist irgendwie so eher am Rande, ist das ein bisschen das Thema gewesen. Das gehört für mich viel mehr in den Mittelpunkt.
Erst viel später war es ein Buch, das ihm die Augen geöffnet hat. Eine Publikation vom US-Farmer Gabe Brown. Der Bauer aus North Dakota ist die Lichtgestalt der regenerativen Szene. Er berichtet davon, wie er aus kaputten, verödeten und toten Böden wieder fruchtbares Land gemacht hat. Für den Marcel Heinrich ein Aha-Erlebnis und sie tue es für ihn klar.
Dass man einfach am Boden mehr Sorge geben muss. Und dann kommst du einfach immer tiefer rein, dann fängst du an, dort etwas zu hören, da etwas zu hören. Ja, und jetzt in der Zwischenzeit ist es natürlich immer intensiver geworden und jetzt mit dem Klimaprojekt natürlich noch intensiver, wo man sich anfängt mit dem Boden befassen. Und dann, wenn man sich mit dem Boden befasst, wird einem ganz viel klar und merkt, dass es eine riesige Welt ist und merkt, dass man das nie im Leben irgendwie noch annähert und wird überhaupt verstehen, das Ganze. Weil das ist so dermaßen komplex, die Zusammen. Das Zusammenspiel von der Mikrobiologie und allem. Und darum ja, haben wir gewisse Massnahmen angefangen umzusetzen auf dem Hof.
Mittlerweile probiert der Biobauer aus dem Albolatal ganz verschiedene regenerative Spielarten aus. Er setzt zum Beispiel auch auf Kompost, den er selber ansetzt. Das Extrakt soll die Pflanzen und das Bodenleben stärken. Dann ist er auch mit der Bodenbearbeitung zurückgefahren, damit die Mikroorganismen in der Erde möglichst wenig gestört werden und der Bodenaufbau gelingt, hat er dort, wo es geht, aufgehört, tief zu pflügen. Beim Getreide, der Hülsenfrüchte. Ganz durchziehen können sie es aber nicht. Gerade beim Hauptgeschäft, der bekannten Herdöpfel, ging das gar nicht. Die müssen die halt tief in die Erde rein. Eine Erkenntnis von Marcel Heinrich. Man könne nicht einfach hergehen, alle regenerativen Ansätze nehmen und eins zu eins umsetzen. Vielmehr muss man herausfinden, was für einen und den Hof passt und dann sich langsam herantasten. Einfach sehe das nicht gerade bei den Untersaaten. Was sehen, wenn sehen und wie schafft man es, dass beispielsweise eine Kunstwiese nicht plötzlich dominiert. Und. Viel sehen ausprobieren.
Es hat natürlich auch Unsicherheiten gebracht. Man hat so ein bestehendes System gekannt, das hat funktioniert und nachher das hinterfragen wieder von allem und das bringt dann auch Unsicherheit und es gibt mehr Arbeit, oder? Das Risiko steigt zum Teil wieder, also es ist nicht nur schön, jetzt das zu machen, aber ja, es braucht einfach wieder die Überzeugung und die Überzeugung ist so stark, dass man es weiterzieht und weiter schaut, aber wo, ich habe keine Ahnung, wo wir landen. Es tun sich Wege offen und andere muss man dann wieder sagen, ja, vielleicht war es jetzt doch nicht das Richtige gewesen.
Es ist also ein bisschen ein Experiment für den Marcel Heinrich. Aber man muss schon sagen, mit Experimenten kennt er sich aus. Als er vor rund 20 Jahren mit seinen Bergherdöpfeln angefangen und gepröbelt hat, haben sich auch ein Haufen die Augen gerieben. Und es war nicht klar, wo das endet. Das Risiko eingehen und Neues ausprobieren hat sich aber gelohnt. Heute liefert er Knollen in die ganze Schweiz. Im Gespräch mit dem Marcel Heinrich wird klar, das Feuer für den regenerativen Gedanken, das brennt bei ihm. Das Ganze mache Sinn und sei so logisch, sagt er. Mehr für den Boden tun lohne sich allemal, vielleicht nicht heute und morgen, aber irgendwann.
Den Boden müssen wir einfach lernen, in einer längeren Zeitspanne zu denken. Wenn man das Gefühl hat, oh, in zwei Jahren du müsstest einen Effekt haben oder in drei Jahren, das meine ich jetzt, das ist meine Meinung, das ist viel zu kurz gedacht. Ich glaube, die ersten Erfolg wird man in 10 Jahren, wenn man angefangen hat. Das braucht mindestens 10 Jahre, wenn nicht noch länger. Aber ich bin überzeugt, das wird es haben.
Regenerativ schaffen auf dem Hof La Sorts ist ein Beitrag, um etwas gegen den Klimawandel zu machen und den Hof und das Land auf das veränderte Klima vorzubereiten. Der Anbau von klimafreundlichen Bergackerbohnen und das Agroforstprojekt sind weitere Hebel. Das langfristige Ziel von Marcel Heinrich ist es, seinen gesamten Bergackerbau klimaneutral zu machen.
Ich weiss, was es heisst, wenn alles verdorrt. Und das ist furchtbar. Vor allem auch als Bauer, wenn man zuschauen, wie alles verdorrt. Und die Vorstellung, dass es eben immer schlimmer wird mit dieser Dürre. Man merkt einfach den Wandel und dann auch mit den Prognosen, die halt sind, dass es noch schneller geht. Und die Veränderungen, die werden kommen, das gibt eine riesige Challenge. Und mir ist ganz bewusst, dass was wir machen, ist ein ganz kleiner Tropfen auf einen heißen Stein. Aber ich glaube, wenn jeder nur einen Tropfen macht oder einen halben Tropfen, dann würde man das Problem, glaube ich, in den Griff kriegen.
Wir haben jetzt Marcel Heinrich und seinen Betrieb La Sorts kennengelernt. Wir haben einen Eindruck gekriegt, wie ein regenerativer Bergackerbau aussehen könnte. Jetzt wechseln wir aber das Tal und auch die Art und Weise, wie regenerativ geschafft werden kann. Wir gehen weg von Filisur, ab ins Brettigau zur Susanne Grest. Sie ist Sienats Geissbäuerin. Aus der Milch von ihren Tieren macht sie nicht nur Käse, sondern auch Kosmetikartikel, wie beispielsweise Seifen. Sie hat über das Bündner Klimaprojekt die regenerative Landwirtschaft kennengelernt. Sie will den Boden von ihren Weiden mit Humus aufbauen, einen nährstoffreicher machen und dafür mehr Bodenleben wie Bakterien und Pilze in die Erde hineinbringen. Sie setzt dafür auf eine spezielle Behandlung vom Mist aus dem Geissstall. Bevor sie ihn nämlich auf die Wiese bringt, tut sie ihn fermentieren, also quasi vergären lassen. So kommt er in einer deutlich verträglicheren Form auf die Erde, als wenn sie ihn gar nicht behandeln würde. Die Mikroorganismen im Boden sagen Danke. Die Fermentierung, das ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Kompostierung. Die Mistkompostierung haben wir uns schon in einer früheren Episode angeschaut. Über die Erfahrungen, die die Biobäuerin Susanne Grest bis jetzt gemacht hat und warum für sie so am Schluss auch kaltvollere Pflanzen und Lebensmittel rausschauen, über das und mehr habe ich mit ihr geredet, als ich sie besucht habe. Als ich auf den Hof komme, gehen wir gerade zusammen in den Stall, laufen vorbei an ein paar neugierige Geissen, zu einem Türchen wieder raus und wir stehen direkt auf dem Miststock. Der ist mit einer Plache zugedeckt. Susanne Grest zieht der Plastik ein Stück zurück. Mit der Mistgabel lockert sie den Miststock ein bisschen auf, dann knüllt sie runter und nimmt den Hampfle. Sie streckt mir sie her, dass ich es besser sehe.
Man sieht noch die Struktur des Mist. Also man sieht auch Strau und halt ein bisschen Geissgagel, aber schmeckt gut wie Wollerde.
Tatsächlich, der typisch beißende Geruch vom Mist, der fehlt. Da haben offenbar Bakterien schon ziemlich viel Arbeit geleistet. Damit sie so einen Mist wie der jetzt hier ist, herkriegt, braucht es aber ein bisschen etwas. Einfach auf den Haufen werfen und hocken lassen, nein, das reicht nicht. Er braucht Aufmerksamkeit. Susanne Grest behandelt der Mist so, dass eine Fermentierung, also eine Art Gärung, einsetzt. Für das tut sie ihn zuerst einmal verdichten, also ziemlich fest zusammendrücken, damit möglichst wenig Luft drin ist. Nachher deckt sie das Ganze eben noch mit dem Plastik ab. Eigentlich könnte man es fast ein bisschen vergleichen mit dem Fermentieren von Essen, beispielsweise wenn man Sauerkraut macht. Auch dort ist ja das A und so, dass keine Luft dazu kommt. Nur so können die Bakterien, die man drin haben will, auch wirklich gut arbeiten. Damit der ganze Prozess auf dem Miststock auch wirklich in Gang kommt, greift Susanne Grest schon im Stall ein. Das Stroh, dort wo die Tiere liegen, kriegt eine Behandlung mit Mikroorganismen und speziellen Zusätzen.
Im Stall schon habe ich Steinmehl drin und Ehm, effektive Mikroorganismen und Kohle. Da streue ich ins Lager. Und das merkt man also auch unheimlich beim Ausmisten, dass es überhaupt nicht mehr sticht wie vorher. Also vorher hat es natürlich wirklich den penetranten Geschmack, den man halt so kennt. Und jetzt ist das unangenehm. Also das merkt man wirklich schon dort. Man merkt das auch an den Fliegen an, dass es viel weniger Fliegen hat.
Wenn es nicht so stinkt und beißt in den Augen, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass weniger Ammoniak in die Luft rausgeht. Ammoniak entsteht im Stall, wenn Kot und Urin sich mischen. Das Gas, das ist gesundheitsschädlich und schlecht für die Umwelt. Wenn ein fermentierter, also ein schon fast ein bisschen, kann man sagen, vorverdauter Mist auf die Böden kommt, dann sei das auch für die Mikroorganismen, die drin im Boden leben, viel besser verträglich, sagt Susanne Christ. So ein Mist sei ein Schlüssel für ein gesundes und vielfältiges Bodenleben. Wichtig sei, dass es den Bakterien oder auch den Pilzen in der Erde drinnen gut geht, sagt Bürin. Dann sind die nämlich fit und in der Lage, die richtigen Nährstoffe aufzunehmen und den Pflanzen nachher weiterzugeben.
Also die Idee ist eigentlich, dass ich die Mikroorganismen im Boden füttern und nicht Pflanzen düngen. Also ich möchte, dass ich mehr eine Vielfalt an den Mikroorganismen habe, durch den Mist dann auch, weil der sagen wir mild und einfach verdaulich sozusagen für die Mikroorganismen ist, dass sie die können mehr fortpflanzen oder verbreiten und dass ich so lebigeren Boden, vielfältigeren Boden und in dem Fall auch widerstandsfähigere Pflanzen überkomme.
Der aufbereitete Mist hilft dem Boden auch Humus aufzubauen. Und Humusaufbau, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, bedeutet ja, dass Kohlenstoff aus der Atmosphäre in der Erde gespeichert wird. Sehr willkommen in Zeiten der Klimakrise. Mindestens so wichtig ist das Susanne Christ aber eben, dass das Bodenleben diverser wird, auch weil die Mini-Lebewesen beim ganzen Nährstoffkreislauf eine wichtige Rolle spielen. Fitz und nährstoffreiches Gras für Geissen oder Gemüse im Garten, irgendwann käme die Qualität vom Boden auch beim Menschen an, also der Konsumentinnen und Konsumenten. So gäbe es gesunde Lebensmittel, findet Susanne Christ, und darum hat sie ein klares Ziel.
Das ist, dass man die Mikronährstoffe zurückbringt in, egal, aber sei es Getreide, Gras, Gemüse, Fleisch, Milch, in die Produkte, die wir entzeugen, mit der regenerativen Landwirtschaft, dass die reichhaltig sind an Mikronährstoffen, an allen Nährstoffen. Das ist das Ziel.
Susanne Christ ist auf einer Reise, die eigentlich erst gerade angefangen hat. Allein schon das Resultat auf dem Miststock, aber wo nach Waldboden schmeckt, macht ihr Freude. Nächstens tut sie dann die erste grössere Ration von ihrem fermentierten Mist auf ihre Weide raus. Dann sieht man dann, wie es dort tut. Positive Erfahrungen hat sie in den letzten Monaten schon bei den eigenen Tomaten gemacht. Das feuchte Wetter hier, ja, das war ja ziemlich gefährlich wegen Pilz. Sie hat darum auch dort Ferment, also so Mikroorganismen, wie sie beim Mist braucht, auf die Blätter gespritzt. Und? Ja, Tomaten, die sehen sehr gut gekommen, erzählt sie. Allerdings, gerade wenn es um die effektiven Mikroorganismen geht, dann muss man sagen, an denen scheiden sich Geister. Die einen schwören darauf, für andere ist es Hokuspokus. Es gibt Studien, die keine Wirkung nachgewiesen haben, andere sagen das Gegenteil. Wie auch immer, für Susanne Christ ist der Fall klar.
Aber meine Erfahrung ist so, ich sehe es, ich schmecke es, ich fühle es, von dem her, es wirkt. Und bei der Studie muss man halt denken, was wird angeschaut? Was genau? Und über wie lange Zeit? Ja, und da kann man halt nicht alles erfassen.
Susanne Christ ist in den letzten Jahren regelrecht ins Thema regenerative Landwirtschaft eingetaucht, hat sich Wissen angelesen, Kurs besucht und gelernt auf ihrem Hof umgesetzt. Initialzündung ist eigentlich die Fütterung von ihr nach den 60 Geissen gewesen, erzählt sie. Noch vor ein paar Jahren hat sie wollte möglichst viel melken. Sie hat Kraftfutter gekauft, um das zu erreichen. Hey, hin und her gerechnet mit Futterplänen pro Tier und Tag, bis sie irgendwann gefunden hat, dass es das nicht sein kann, weil die Rechnung hin und vorne nicht aufgegangen ist. Susanne Christ hat umgeschaut, ob es auch noch anders gängte, ist über das Bündner Klimaprojekt zu der regenerativen Landwirtschaft gekommen und hat sich angefangen, vertieft mit Nährstoff und Spurenelement zu befassen. Sie hat gemerkt, dass da einiges machbar ist, wenn man den Fokus auf den Boden und das Bodenleben legt. Heute kauft sie kein Kraftfutter mehr, das ist auch für das Klima besser. Sie hat umgeschwenkt und arbeitet jetzt mit dem, was vor der Haustür ist. Auch ihre Kundinnen und Kunden interessieren sich dafür, warum sie so schafft, was sie anders macht und was das am Schluss bringt. Für Susanne Christ ist, kann man wirklich sagen, eine neue Welt aufgegangen. Eine Welt, wo es noch einen Haufen zu entdecken gibt und eine Welt, wo sie nicht mehr eintauschen würde.
Weil ich bin total überzeugt und ich finde das auch spannend und das macht mir sehr Freude und ich hätte dem anderen keine Freude. Nein, wirklich nicht.
Susanne Christ und vorher der Marcel Heinrich, eine Bäuerin und ein Bauer, die für sich in der regenerativen Landwirtschaft einen Weg gefunden haben, anders zu produzieren, mehr Sorge am Boden zu heben und so auch im Klima etwas Gutes zu tun. Wir haben bei Marcel Heinrich vor allem geschaut, welche Ansätze er auf seinen Äcker verfolgt und bei Susanne Grest, wie sie Tiere in die regenerative Idee integriert. Man hätte natürlich bei beiden noch viel mehr erzählen können, weil beide auch viel mehr ausprobieren und umsetzen. Neben dem, dass regenerativ gut für das Klima, für den Boden und das Bodenleben sein soll, geht es ja eben vor allem auch darum, gesundes Essen für uns alle zu produzieren. Eben einen Haufen verschiedene und genug Nährstoffe in den Gurken, den Bohnen oder auch im Käse drin zu haben. Aber was heisst das denn konkret? Und ja, welche Rolle spielen eigentlich gerade auch die immer wieder angesprochenen Mikronährstoffe? Um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, habe ich mit der Ernährungswissenschaftlerin Christine Brombach von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften geredet. Zuerst hat mich Wunder genommen, was es eigentlich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zum regenerativen Ansatz zu sagen gibt.
Also, je höher die Vielfalt auf dem Teller, umso gesünder ist dann auch das Essen für uns. Und natürlich ist es so, dass aus einem gesunden Boden, der viele Mikroorganismen und viel Biodiversität bietet, auch Lebensmittel gewonnen werden können, die das auch haben, die auch für uns Menschen dann gesund sind. Also das ist so die große Linie, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Gesunde Böden, gesunde Lebensmittel, gesunde Menschen. Ja? Und man weiß, dass das Lebensmittel eben dann, wenn man sie vor allem stark bearbeitet, die Mikrobiodiversität im Darm mit beeinflussen kann, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir eine Vielfalt von Lebensmitteln auch mit verschiedenen Nährstoffen aufnehmen.
Sie haben jetzt gesagt, das sind die großen Linien. Ich höre hier aber ein bisschen ein Aber heraus. Also wenn man näher zoomt und vielleicht die großen Linien verlässt, wie schaut es dort aus?
Ja, es ist eben dann immer auch eine Frage, wie detailliert will ich das schauen? Und wenn ich jetzt verschiedene Lupen nehme, mit denen ich das Geschehen betrachte, dann wird es umso komplizierter und vielschichtiger, je näher ich rangehe. Ne? Wenn ich jetzt mit meinen Augen auf den Boden gucke, dann kann ich bestimmte Strukturen nicht erkennen. Knie ich mich jetzt auf den Boden und nehme eine Lupe, dann wird das natürlich schon sehr viel lebendiger und vielschichtiger, was sich im Boden da abspielt. Und wenn ich dann noch mit einem Mikroskop reinschaue oder die sich da jetzt widerspiegeln, dann wird es noch viel, viel komplexer. Und genauso ist es auch mit der Vielschichtigkeit der einzelnen Lebensmittel. Wenn ich jetzt auf einem Acker ein Lebensmittel anbaue, dann kann das auf dem anderen Acker eine völlig andere Nährstoffzusammensetzung haben, weil da an dem Acker vielleicht die Besonnung anders ist, wie jetzt auf dem ersten Acker oder weil der Boden ein anderer ist. Und dann merkt man schon, dass es da Unterschiede gibt. Und wenn ich mir dann noch angucke, was dann in meinem Körper passiert, und wie dann diese Nährstoffe verstoffwechselt werden, auch da haben wir ja große individuelle Unterschiede, dann wird das Ganze eben doch sehr schnell sehr vielschichtig. Das heißt, wir wissen vieles auf dieser großen Linie, aber wenn man jetzt in die Details reingeht, dann wird das Ganze eben doch sehr vielschichtiger.
Gehen wir mal zurück zu der großen Linie. Wir haben es von Susanne Grest gehört, die Landwirtin aus dem Prättigau. Sie will gehaltvolle und auch mit Mikronährstoffen reiche Lebensmittel produzieren durch die regenerative Landwirtschaft. Die Funktion der Mikronährstoffe, also für was brauchen wir denn die überhaupt?
Ja, wir unterscheiden ja in den Ernährungswissenschaften die Nährstoffe in die Makronährstoffe und in die Mikronährstoffe. Die Makronährstoffe, das ist das, was wir alle auf den Lebensmittelverpackungen häufig ausgewiesen sehen. Die Eiweiße, die Kohlenhydrate und die Fette. Und die Mikronährstoffe, die wir in geringeren Mengen aufnehmen, das sind die Mineralstoffe, die Spurenelemente und die Vitamine. Und es geht nicht darum, dass ich mehr Makronährstoffe aufnehme, dass die damit wichtiger sind, sondern die Mikronährstoffe, die sind genauso wichtig. Ich gebe mal ein Beispiel mit einem Spurenelement, dem Jod. Das Jod ist für uns essentiell. Wir brauchen eine klitzekleine Menge von diesem Jod und zwar im Schnitt 180 Mikrogramm pro Tag und ein Mikrogramm ist ein Tausendstel Milligramm. Das heißt, es ist eine ganz klitzekleine Menge und diese Menge brauche ich aber, damit ich gesund bleibe und damit meine Schilddrüsenhormone, die eben Jod brauchen, funktionieren und die Schilddrüsenhormone, die sind ganz essentiell im Energiehaushalt unseres Körpers. Unsere Böden sind in der Schweiz relativ jodarm. Das hat damit zu tun, dass wir sehr weit vom Meer entfernt sind als ein Binnenland. Und das ist trotzdem wichtig, dass wir dieses Jod ausreichend aufnehmen. Und ich will mit diesem kleinen Beispiel des Mikronährstoffes nur zeigen, dass Mikronährstoffe genauso wichtig sind. Aber wir nehmen sie im Alltag gar nicht so wahr. Zum einen ist es wiederum eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Es sind unterschiedliche Stoffe. Vitamine sind anders als jetzt ein Mineralstoff oder als ein Mengen- und Spurenelement. Das bezeichnet die Mineralstoffe. Und deswegen sind sie auch nicht so im Fokus. Aber sie sind desgleichen wichtig. Und auch wieder die große Linie. Natürlich ist in einem gesunden Boden auch eine größere Vielfalt. Und was wir mittlerweile verstanden haben, ist, dass die Vielfalt an Mikroorganismen in den Böden genauso wichtig ist wie unsere Vielfalt an Mikroorganismen im Darm. Da gibt es eine genaue oder fast schon direkte Zusammenhang, den man beobachten kann. Aber die Forschung ist einfach auch noch nicht so weit, um diese verschiedenen Komplexitätsebenen jetzt besser zu durchleuchten und im Detail zu verstehen. Ja, wir müssen erstmal verstehen, die mikrobiologische Vielfalt im Boden, die mikrobiologische Vielfalt im Darm und dann wieder die Wechselwirkungen auf unsere Gesundheit. Das ist eben ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel.
Also das heißt, was muss dann noch herausgefunden werden oder vielleicht anders gefragt, muss dann alles bis aufs Allerkleinste herausgefunden werden oder reichen die großen Linien?
Also die großen Linien reichen. Und wissen Sie, die Menschheit hätte nicht überlebt, wenn sie nicht das schon ganz früh verstanden hätte, dass man ausreichend essen muss, dass man vielschichtig essen muss, um gesund zu bleiben. Und das ist etwas, was die Menschheit schon immer betrieben hat. Und das geschah auch ohne die Wissenschaft, so wie wir sie heute betreiben, weil man durch Beobachtungen festgestellt hat, was einem gut tut und was nicht. Und wir wissen auch, wenn man wieder auf dieser oberen Ebene bleibt, dass die Vielfalt unsere Gesundheit mit beeinflussen kann. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was auch die Böden hergeben, wenn wir regenerative Landwirtschaft betreiben. Und das ist das, was am Schluss auch dann zählt.
Christine Brombach, sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wir haben probiert, in deren und auch in der letzten Episode die Welt von der regenerativen Landwirtschaft ein bisschen auszuleuchten, mit der Lampe auch in Ecken zu zünden, wo sich vielleicht auf den ersten Blick ein kompliziertes Thema versteckt. Aber kommt man näher, das hat sich auch gezeigt, tut sich ein faszinierender Kosmos auf. Ich nehme für mich mit, dass regenerative Landwirtschaft ganz einen Haufen Gutes haben kann. Für den Bauer oder die Bäuerin, der vielleicht ein bisschen weniger zittern muss, wenn er oder sie weiss, dass die eigenen Böden widerstandsfähiger sind und auch mit extremem Wetter besser zu Schlag kommen. Gut ist sicher auch zu wissen, dass unter der Erde eine riesige Wege lebt, wo alle voneinander profitieren, jeder seine Rolle lebt und robuste Pflanzen wachsen können obendrauf. Das Klima, das profitiert, weil mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert werden kann. Und am Schluss könnten wir alle etwas davon haben, nämlich eben, wenn so besonders gesunde und nährstoffreiche Lebensmittel bei uns auf den Teller landen. Fasziniert hat mich, mit wie viel Leidenschaft Bäuerinnen und Bauern dahinter sind, wie sie sich daher tasten, Neues ausprobieren und auch, wenn vielleicht nicht das Hinterste und Letzte wissenschaftlich erklärbar ist, sie lassen sich nicht aus dem Konzept bringen und sammeln selber Erfahrungen. Ich hoffe, wir haben euch einen Einblick in die regenerative Landwirtschaft geben können. Es ist natürlich klar, es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was alles unter dem Titel regenerativ laufen kann. Das Feld, das ist wirklich riesig. Wenn ihr jetzt findet, hey, da möchte ich doch noch mehr wissen, dann klicken auf den Episodenbeschreib von dieser Folge. Ich habe euch dort ein paar Links hergetan, wo ihr noch weitere Informationen zum Thema liefern. Wenn ihr auch sonst auf dem Laufenden bleiben wollt, was so beim Bündner Klimaprojekt geht, dann abonniert den Podcast hier oder folgt uns auf Instagram unter Klimabauern. Merci fürs Zuhören von mir, Silvio Liechti, und bis zum nächsten Mal bei Landwirtschaft, Klima, Wandel.